Wir hören Gottes Wort aus Offenbarung 5, die Verse 1 bis 6. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlichen Dank für dein Werk auf Golgatha. Danke, dass du im Gehorsam zum Vater ans Kreuz gegangen bist und eine volle Erlösung geschaffen hast. Du bist auferstanden und zum Vater aufgefahren, und von dort wirst du wiederkommen und uns, die wir zu dir gehören, zu dir holen. Und dann wirst du dein Reich auf dieser Erde aufrichten. An diesem Morgen kommen wir zu dir und zum Vater, und wir bitten dich um dein Reden durch dein lebendiges Wort. Sprich du konkret in unser Leben hinein. Lass dein Wort Veränderung bewirken. Richte auf, die verzagt sind. Beuge alles selbst Herrliche und Hochmütige in uns. Und lass uns an dir, Herr Jesus Christus, ganz neu ausgerichtet werden, dass wir mutig im Glauben unseren Weg mit dir weitergehen. Und gebrauche du jetzt Andreas Schäfer als deinen Boden. Bevollmächtige du ihn, dein Wort zu sagen, so wie es heute Morgen dran ist. Amen.
Amen. Man kann ja das Ereignis von Himmelfahrt von ganz unterschiedlicher Perspektive angehen. Ich habe extra noch einmal nachgeschaut, was so in den letzten 8 Jahren wir an Himmelfahrtstexten an dieser Stelle jeweils gehabt haben. Man kann mit der Ankündigung der Himmelfahrt beginnen, so wie Johannes 12, der Spruch für diesen Tag uns gerade sagt: Wenn ich erhöht werde zur Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Oder man kann die Texte besonders in den Mittelpunkt stellen, die die Beschreibung des Himmelfahrtsereignisses uns deutlich machen, wie das Ende von Lukas 24 oder, wie natürlich der Haupttext, Apostelgeschichte 1, der große Text von der Himmelfahrt. Man kann auch versuchen, alttestamentlich das anzugehen, Texte zu nehmen wie den 110. Psalm oder die große Tempeleinweihung aus 1. Könige 8. Oder man kann mehr die apostolische Spur ziehen, wie sie uns geliefert wird im 1. Timotheusbrief 3,16 oder vor allem auch im Epheserbrief, sei es im 1. oder im 4. Kapitel. Ganz unterschiedliche Zugänge, die man nehmen kann, um sich dem Himmelfahrtsereignis zu nähern. Heute haben wir einen ganz anderen Text hier vor uns, wenn wir dieses 4. und 5. Kapitel, die Kapitel gehören ja zusammen, wo Sie nur einen kleinen Textausschnitt jetzt vor sich haben, dieses 4. und 5. Kapitel der Offenbarung hier vor uns haben. Der entscheidende Satz steht ja gleich am Anfang in Offenbarung 4. Da heißt nämlich: Ich, Johannes, sah, eine Tür war aufgetan im Himmel. Das ist es. Endlich haben wir mal eine Chance, da reinzugucken, mitzukriegen, was da eigentlich abläuft. Aus der irdischen Perspektive, Apostelgeschichte 1, sieht man ihn gerade noch gen Himmel fahren. Wir hören die Beschreibungen aus dem Epheserbrief, wie es war, als er im Himmel ankam. Aber hier in Offenbarung 4 und 5 kriegen wir eine ganz andere Perspektive. Ich sah, da ist eine offene Tür. Johannes bekommt einen Einblick in die Himmelswirklichkeit, in die Himmelswelten des lebendigen Gottes. Und dass dieser Text dasteht, ist für uns natürlich ein riesengroßes Geschenk. Die Offenbarung ist ja so aufgebaut, dass neben dem ersten großen einleitenden Kapitel es die 7 Sendschreiben an die Gemeinden gibt, Kapitel 2 und 3, und dann dieses große Bild vom Thron Gottes, Kapitel 4 und 5, hier vor uns steht, bevor es in die Entfaltung der Zeiten hineingeht, die bis zu diesem großen Schlussbild führen. Unsere zeitlichen Diskussionen und Dimensionen, die passen nicht so richtig, aber auf jeden Fall kriegt man hier in Offenbarung 4 und 5 so einen Überblick. Man sieht so über die Sache drüber. Man kommt so aus diesem Klein-Klein heraus und wird eine ganz andere Perspektive hineingestellt. Unsere erste Station zur Türkei-Reise, als wir in Antakya waren, haben wir an einem Morgen ein wunderschönes archäologisches Museum besucht, in dem unter anderem Mosaiken aus der Umwelt, aus den Örtern und Dörfern um Antakya herum gesammelt worden sind. Sehr schöne Wandmosaike, aber auch große Bodenmosaike. Und Sie wissen, wie das ist. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Bei einem Mosaik an der Wand, da kann man ein paar Meter zurücktreten, um das ganze Bild auf sich wirken zu lassen. Bei so einem Mosaik auf dem Boden, da versucht man noch ein bisschen sich größer zu machen, um drauf zu gucken, aber trotzdem sieht man es nicht so richtig. Das wussten natürlich die in dem Museum auch. Und da haben sie eine Galerie gebaut, die allerdings nicht ganz den Normen der EU entspricht. Wenn ich das noch mal vor mir habe, diese eigenartige Wendeltreppe, auf die man sich mit viel Gottvertrauen hinaufbewegte. Und dann sah man dort von dieser Galerie herunter auf dieses Mosaik und plötzlich hatte man einen Überblick. Man sah das ganze wunderschöne, riesengroße Mosaik. Klar, den einzelnen Stein, den sah man jetzt nicht mehr, richtig. Aber man hatte mal einen Blick für das Ganze. Und das ist Offenbarung 4 und 5. Sie wandeln sozusagen auf die Galerie hoch, sie kriegen die Tür aufgemacht. Ich sah eine offene Tür und ich darf das Ganze sehen, das ganze Panorama einmal vor mir sehen. Das ist der Gedankengang von Offenbarung 4 und 5. Und diese Perspektive, die wird jetzt ganz bewusst der irdischen Abteilung zuteil. Verstehen Sie? Die himmlische Abteilung, die sieht das ja sowieso. Sondern diese Perspektive wird der irdischen Abteilung zuteil. Offenbarung 4 und 5, das ist geschrieben zuallererst zum Beispiel für diese Sendschreibgemeinden. Die haben das gelesen. Die Gemeinden, die da im Kampf waren mit der Umwelt, dem ganzen Säkularismus, der ganzen Religionswirklichkeit um sie herum, die versucht haben, ihre Spur zu ziehen mit allen Streitereien in ihren eigenen Reihen. Die Gemeinden in Ephesus und Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, die haben Offenbarung 4 und 5 gelesen. Die bekamen dieses Panorama und die brauchten es auch ganz, ganz, ganz dringend. Die mussten das wissen. Manchmal denkt man zu Offenbarung 4 und 5, wenn da vom Thron Gottes die Rede ist, wunderbare Beschreibungen da sind. Das ist so ein Text, der eignet sich für so ein bombastisches Finale, nicht wahr? Sie wissen das ja auch, der Messias von Händel, da wo Offenbarung 4 und 5 am Ende nochmal so richtig verbraten, da passt das hin, wo man so richtig ein riesengroßes Finale, so ein Wow-Text. Aber Offenbarung 4 und 5 ist gar nicht der Text, wo am Ende man triumphal dasteht. Das ist nicht geschrieben für die Ecclesia Triumphans, sondern für, wie Theologen sagen, die Ecclesia Militans. Für die kämpfende Truppe ist das geschrieben. Die nachher triumphieren, die weiß das doch schon, die sieht das doch schon, die ist doch schon da. Sondern die Ecclesia Militans, die noch kämpfende Truppe an den unterschiedlichsten Orten auf dieser Welt, die braucht die Perspektive von Offenbarung 4 und 5. Sie und ich, die wir morgen unterwegs sind, wir brauchen die Sicht von Offenbarung 4 und 5, damit wir durchhalten auf unserem Weg bis zum Ziel. Für uns ist das zuallererst geschrieben. Natürlich ist klar, wenn Sie den Text hier vor sich haben, Kapitel 4 und 5, und nicht nur dieses kleine Stückchen der ersten 6 Verse, dann müssen wir uns irgendwie eine Auswahl treffen von all dem vielen, was uns hier der Johannes beschreibt, was er alles gesehen hat, als er den Himmel gesehen hat. Das können wir alles heute Morgen nicht auf einmal fassen, das ist ganz, ganz klar. Da beschreibt er diese 4 Wesen vor dem Thron Gottes in ihrer unwahrscheinlichen Majestät und ihrer Macht und ihrer Größe. Da werden sie beschrieben in der Gestalt des Löwen und des Stieres und des Menschen und des Adlers mit diesen Augen vorne und hinten, wie sie vor dem Thron Gottes sind. Es werden diese 24 Ältesten beschrieben, wie sie ihre Kronen im Lobpreis vor dem Ewigen ablegen. So beschrieben der Thron Gottes, die Engelwelten, da beschrieben wunderbare Sachen, das gläserne Meer und was sag ich, was alles, was beschrieben wird. Wir müssen uns von dem vielen, was Johannes uns sagt, auf das konzentrieren, was wir heute Morgen für uns sehen wollen. Was sehen wir? Also zuallererst, ich sah den, der auf dem Thron saß. Erster Teil. Der zweite Grundsatz, ich sah den, der das Buch nahm. Und dritter Satz, ich sah den, dem man das neue Lied sang. Konzentrieren wir uns auf die 3 Dinge. Also, ich sah den, der auf dem Thron saß. Ich sah den, der das Buch nahm. und ich sah den, dem man das neue Lied sang. Ich, der ich wie Sie unterwegs bin, zur kämpfenden Truppe des Christus gehöre, noch unterwegs bin. Ich bekomme diesen Blick am Himmelfahrtstag in die Welt meines Gottes. Darf das sehen. Was sehe ich denn da? Zuallererst wird deutlich, die Zukunft zeigt sich am Thron Gottes. Sie zeigt sich nicht in den Wirtschaftsdaten, sie zeigt sich nicht in den Prognosen, sie zeigt sich nicht in entsprechenden Instituten, sondern wenn Sie etwas über die Zukunft Gottes wirklich wissen wollen, dann müssen Sie zum Thron Gottes gehen. Das wird Johannes glasklar hier bezeugt. Ich will dir sagen, was danach geschehen soll. Und dann wird er in den Thronsaal Gottes geführt, so heißt es in 4,1 und 4,2. Und das allererste, was nun Johannes in diesem Thronsaal sieht, das allererste ist eine ganz eigenartige kurze Beschreibung. Er sagt nämlich nur, auf dem Thron saß einer. Das war's. Sagt er. Auf dem Thron saß einer. Und den Satz muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was Johannes damit sagen will, dass er das so ganz bewusst betont sagt. Ich würde sagen, so selbstverständlich. Ja, ja, natürlich ist es selbstverständlich, aber das muss mal gesagt werden. Auf dem Thron saß einer. Verstehen Sie, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das begreifen an diesem Himmelfahrtstag, für uns begreifen. Erstens, der ist da, der Thron Gottes ist da. Den gibt es tatsächlich. Es ist eine ganz wichtige Zentralaussage für alle unsicher und wackelig gewordenen Leute, die von allen Ecken und Enden beeinflusst werden. Es gibt den Thron des lebendigen Gottes. Und zum Zweiten gilt, dieser Thron ist schon besetzt. Da sitzt schon einer drauf. Und das ist wichtig für alle kleinen und großen Götter aller Zeiten. Der eine Thron, den es gibt, der ist schon besetzt. Da sitzt schon der eine drauf. Das Zweite, was wichtig ist. Und dieses Sitzen meint zum Dritten, dass da auch regiert wird. Nicht nur der Thron Gottes ist da und nicht nur der ist schon besetzt, sondern da sitzt auch einer drauf, der tatsächlich regiert auf diesem Thron. Da hat einer die Herrschaftsgewalt über das gesamte Universum in seiner Hand. Und das Vierte ist, dieser Thron ist das Zentrum des gesamten Universums. Und auf diesem Thron sitzt zum Fünften nicht irgendein Neutrum, nicht irgendeine diffuse Art und Weise, nicht irgendwie eine Sache oder eine Ideologie, sondern auf diesem Thron sitzt eine Person, sitzt der lebendige Gott, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dieser kleine Satz, der ist so wichtig. Auf dem Thron saß einer. Der ist da, der ist besetzt, da wird regiert, das ist das Zentrum und das ist die eine einzige Person, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der sitzt auf diesem Thron. Ach, das ist entscheidend, dass man es im Kopf hat. Verstehen Sie, dieser kleine Satz gilt, auf dem Thron saß einer. Der gilt in dem Augenblick auch, wo zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes ein Werbebus der atheistischen Vereinigung durch Deutschland tuckert. Da gilt der Satz immer noch. Und auf dem Thron saß einer. Und der Satz gilt, während diesem Land die ethischen Maßstäbe dieses Gottes mit Füßen getreten werden. Und der Satz gilt trotzdem. Und auf dem Thron saß einer. Und der Satz gilt, obwohl gleichzeitig ganz, ganz viele Menschen ihr eigenes Leben und die gesamte Welt als ihr Privateigentum betrachten. Und trotzdem gilt der Satz, und auf dem Thron saß einer. Der Satz gilt, während unglaublich viele andere Religionen und Ideologien hofiert werden und ihnen gedient wird und ein Götzendienst praktiziert wird, der ist himmelschreiend. Und trotzdem gilt der Satz, und auf dem Thron saß einer. Der Satz gilt, obwohl inzwischen jeder Brocken Weltraumschrott sich zur Sonne erklärt und sein eigenes Universum meint, bilden zu können, gilt der Satz immer noch. Der Satz gilt, obwohl die absolute Mehrheit in unserem Land von diesem Gott überhaupt nichts wissen will. Der Satz gilt, obwohl wir zurzeit erleben, was für eine furchtbare Banalisierung der Gesellschaft stattfindet. Wenn Sie ja irgendwo im Ausland sind und Sie kommen in ein Hotel, sind Sie ja immer dankbar zu gucken, ob Sie bei diesen 35 verschiedenen Fernsehkanälen, die Ihnen da im Fernsehangebot praktiziert werden, auch irgendwas Deutschsprachiges geliefert wird. Leider haben da meistens die Privaten den Vorrang. Das ist dann nicht ganz so einfach. Und dann bin ich in die Welten des privaten Fernsehens eingestiegen. Das ist ja erschütternd. Ich habe richtig einen Schauer bekommen, was da abgeht. Das Niveau eines Affenkäfigs im Zoo ist höher als das, was im deutschen Fernsehen läuft. Es ist unglaublich, was da abgeht. Wie niveaulos der Mensch sich da präsentiert. Wie nieder, wie pervertiert er sich präsentiert. Und gleichzeitig gilt, und auf dem Thron saß einer. Wie wichtig ist das zu wissen? Wie wohltuend ist das zu wissen? Auf dem Thron saß einer. Spätestens da ist das Ende aller Allmachtsfantasien. Spätestens da sind alle göttlichen Lebensentwürfe vorbei. Wenn ich das wieder ein bisschen erahne und begreife, was hier Johannes gesehen hat, da sitzt der eine auf dem Thron des Gottes. Es gibt kein Machtvakuum. Es gibt auch keine Rechtsunsicherheit. Überhaupt nicht. Verstehen Sie, Gott hat sich nicht verabschiedet. Man kann ihn auch nicht abwählen. Man kann ihn auch nicht absetzen, geschweige denn stürzen. Man kann noch nicht einmal bei Gott austreten, auch wenn das viele gerne tun wollten. Und in dem Irrsinn sind, meinen zu können, sie könnten das tun. Und vergessen, dass ihr Lebensodem von dem einen kommt. Wie heißt es im 139. Psalm, wohin soll ich denn gehen? Vor deinem Geist. Wohin soll ich denn fliehen? Vor deinem Angesicht. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen, deine Rechte mich halten. Und spräche ich, Finsternis möge mich decken und die Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchte wie der Tag. Finsternis ist dann wie das Licht. Wohin soll ich denn gehen? Vor diesem Gott, der auf diesem Thron sitzt, vor dem kommen sie nicht weg, den werden sie nicht los. Das ist so wichtig, das zu sehen und das zu begreifen. Und auf dem Thron saß einer. Der hatte das Vorrecht, auf dieser Reise eine ganze Reihe von wunderbaren archäologischen Städten zu besichtigen. Was haben wir die unterschiedlichsten Augustus und Apollon und Artemis-Tempel da angeschaut? Grandiose Bauwerke, wirklich grandiose Bauwerke. Unglaublich, unglaublich. Aber ich habe in dieser Zeit auch eine Menge gelernt auf diesen unterschiedlichen Schautafeln, die Ihnen jeweils dieses archäologische Produkt dann eben da so präsentieren sollen. Ausdrücke, die ich vorher gar nicht kannte. Verstehen Sie, zum Beispiel, dass zu einem Tempel immer auch das Sturzfeld des Tempels gehörte. Das Sturzfeld des Tempels. Das Sturzfeld ist das Gebiet, wo man weiß, wenn der Tempel umfällt, da liegen nachher die Reste. Das ist von vornherein klar. Dieses Ding wird irgendwann umfallen. Am besten nimmst du ein wenig Abstand vom Tempel. Denn irgendwann kippt das Ding um. Egal, ob es der vergöttlichte Augustus ist, oder ob es Artemis ist, oder ob es Apollon ist, oder wer es auch sein mag, aus der alten griechischen Abteilung oder aus der modernen Abteilung unserer Zeit. Der Tempel aller Götter stürzt auf jeden Fall um. Es gibt auf jeden Fall ein Sturzfeld des Tempels, auf jeden Fall. Nur von einem heißt es. Nur von einem heißt es. Ohne Sturzfeld. Und er saß auf dem Thron. Brauchen Sie kein Sturzfeld. Nur von einem. Wie heißt es im Lied von Theo Lehmann und Jörg Swoboda? Die Mächtigen kommen und gehen. Und auch jedes Denkmal einst fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und dann? Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht. Dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Ach ja, verstehen Sie, das ist ja nicht nur ein Satz für die noch nicht christliche Welt. Das ist ja ein Satz auch für mich. Und auf dem Thron saß einer. Verstehen Sie, während dieses ganzen Tages, den Sie jetzt schon ein paar Stunden angefangen haben zu leben, und im ganzen weiteren Tageslauf gilt dieser Satz über ihn und über mir, verstehen Sie das? Und auf dem Thron saß einer. Und wer das sehen darf, wie Johannes das sieht, und auch nur ein bisschen sehen darf, wie Johannes das sieht, der bekommt etwas ganz Entscheidendes in sein Leben hineingeschenkt. Nämlich einen ganz tiefen Respekt und eine gesunde Ehrfurcht vor dem lebendigen und allmächtigen Gott, der auf dem Thron sitzt und ich gnädigerweise das Sehen und Erkennen darf durch das Wirken des Heiligen Geistes. Dazu gehört Respekt, Ehrfurcht, Akzeptanz, Gehorsam, Willenserfüllung. In dem Augenblick darf ich meine kleinen Paralleluniversen ablegen, darf ich meine kleine Showbühne zumachen, weil ich plötzlich begreife, es geht nur um einen einzigen, nämlich auf den, der auf dem Thron sitzt. Es ist nicht die schlechteste Motivation, an diesem Tag etwas zu tun oder etwas zu lassen, wenn man den Satz durch den Heiligen Geist in seinem Leben hört. Und es saß einer auf dem Thron. Das ist nicht die schlechteste Motivation. Und dann begreifen wir, was das heißt, deinen Willen, mein Gott, den tue ich gern. Denn du bist es, der absolut Ehrfurcht von mir erwartet, absoluten Respekt von mir erwartet, selbstverständlich Gehorsam von mir erwartet. Und dann geht es eben danach, seine Ordnungen zu erfüllen, wo er uns zusagt, wem wir zu vergeben haben, wo er uns auffordert, wie wir zu dienen haben, wo er uns die Augen öffnet, welche Rangfolge er uns vorschlägt. Dann handeln wir aus Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Und einer saß auf dem Thron. Manches Mal macht das Gott aber nicht jetzt so heute Morgen, wie durch diese Predigt, erst vielleicht bei dem einen oder anderen macht. Viele von uns haben in ihrer Biografie erlebt, dass Gott manches Mal unangenehme Methoden nutzen kann, um in unser Leben hineinzukommen. Um uns diese schlichte Wahrheit wieder vor Augen zu führen. Diese schlichte Wahrheit, auf dem Thron saß einer. Bei diesen ganzen Reisen ist ja so, sie haben teilweise auch solche Reisen mitgemacht, das Spannendste ist ja gar nicht, die archäologischen Stätten zu erreichen oder ans richtige Hotel zu kommen. Das Spannendste ist ja, während eines solchen Tages für 70 Personen die richtigen Toiletten zu finden. Das ist die einzige wirkliche Herausforderung für so eine Heeresleitung. Also auf jeden Fall sind sie ja immer dankbar, wenn sie einen Ort an irgendeiner Tankstelle gefunden haben, der halbwegs den Menschenrechtskonventionen entspricht. Und dann kommen sie also da an und dann sind natürlich alle dankbar und sie sehen, wie aus diesen beiden Bussen 70 Personen herauskommen. Strömen den menschlichen Bedürfnissen entgegen. Und dann war bei dieser einen Tankstelle, ich sah es schon, direkt vor dem Eingang eine frisch betonierte Platte, eine große frisch betonierte Platte. Und das ist ja nicht Deutschland, das ist ein anderes Land. Das heißt, es gab keinerlei Absperrung für dieses Gebiet. Und verstehen Sie, wenn die menschlichen Bedürfnisse groß werden, da ist Ihnen ja alles egal. Aber ich sah schon die ersten drei großen Fußspuren mitten in diesem betonierten Bereich. Groß erstaunende Arbeiter, wie da die großen Fußspuren durch den Beton hindurchkamen, nicht wahr? Das sah genial aus. Diese schöne, glatte Fläche und drei richtig große 43er Schuhgröße, zack, 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 durch die Betonfläche. Sehen Sie, da habe ich in meinem Leben alles schön glatt gestrichen. So soll's laufen. So habe ich mir das vorgestellt. So muss die Dinge gehen. So stelle ich mir mein Leben vor. Und dann ist Gott manches Mal so, als ob er über diese Betonfläche da drüber batscht. Ich habe mir meine Karriere so vorgestellt und dann kommt irgendein blöder Abteilungsleiter dazwischen, der mobbt mich raus. Plötzlich bin ich außen vor. Nie mehr einholbar. Abgebrochen. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, wie meine Ehe laufen sollte. Jetzt hänge ich drin im Gefängnis und komme nicht mehr raus. Meine Ruhestandsüberlegungen sahen total anders aus. Und jetzt stapft Gott vielleicht mit so einer ärztlichen Diagnose durch meinen Betonboden hindurch und alles, was ich so schön planerisch glatt gestrichen hatte, ist alles vorbei. Dann muss ich alles gutheißen. Aber man darf hinter solchen Erfahrungen eine Stimme hören. Eine Stimme hören, die auch durch solche Erfahrungen etwas in unser Leben hineinsagt. Nämlich diesen schlichten Satz: auf dem Thron saß einer. Ich habe die Autorität, sagt der Ewige. Ich habe die Autorität. Und ich rufe dich auch manches Mal durch unangenehm aufgeraute Lebensphasen ganz bewusst wieder in meine unmittelbare Nähe hinein. Wenn du spürst, den täglichen Entscheider des Lebens spürst, auf dem Thron saß einer. Und so bekommen Leute, die den Himmelfahrtstext auf sich wirken lassen, zuallererst eine wunderbare Gabe ins Leben hineingegeben, nämlich Ehrfurcht, Ehrfurcht, echte Ehrfurcht vor Gott. Aber es ist der zweite Satz, den wir uns anschauen wollen. Der zweite Satz lautet: Ich sah jetzt den, der das Buch nahm. In diesem Text kommen wir nun auf Kapitel 5. Und in Kapitel 5 merken wir, da wird uns neben dieser der großen Einführung aus 4, wo dann diese Anbetung der vier Wesen und der 24 Ältesten stattfindet, nun etwas geschildert, wo es um ein Buch geht. Und bei diesem Buch geht es ja um diese Originalurkunde der Weltgeschichte. Und es geht darum, wer kann diese Originalurkunde der Weltgeschichte öffnen? Das heißt, wer kann sie verwirklichen? Wer kann sie ans Ziel führen? 5-mal taucht dieses Wort auf. Luther sagt auftun. 5-mal auftun, 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 auftun. Wer tut das auf? Wer schafft das? Wer bringt die Weltgeschichte, diese große, einzigartige Weltgeschichte zu ihrem Ziel? Erstaunlicherweise sagt ja der Fragesteller nicht, wer will's mal versuchen? Sondern die Frage lautet, wer ist würdig? Hat das noch zwei verschiedene Paar Stiefel? Wer will's mal versuchen? Ah, das haben viele. Das haben viele. Da haben viele mal versucht, das ganze Ding irgendwie hinzukriegen, wie man so die Weltgeschichte in die richtige Richtung denken könnte. Und manch einer von denen dachte ja tatsächlich, er wäre der lebendige Gott, nicht wahr? Schon der Zeitgenosse von Johannes, Domitian und all seine Kollegen, die sich als Gottkaiser erklärt haben in ihrer absoluten Hybris und meinten, die Welt hinge an ihnen. Denken Sie an die ganzen Großherrscher der vergangenen Reiche und der aktuellen Reiche, wie sie meinten, sie könnten es mal versuchen, die Welt in die richtige Richtung zu lenken. Denken Sie an die großen Religionsstifter, die seit Jahrtausenden über diese Welt gegangen sind. Denken Sie an das furchtbare 20. Jahrhundert mit seinen furchtbaren Versuchen, militärisch, politisch, ideologisch die Welt in den Griff zu kriegen, was zig Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Wie viele haben es versucht? Wie hat die Wissenschaft es versucht, die Psychologie es versucht, unterschiedlichste Kräfte, jenseitige Kräfte, überall gab es Versuche. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Und deswegen steht hier, als da keiner gefunden wurde, nicht der es nicht versuchen wollte, sondern als da keiner gefunden wurde, der würdig ist. Würdig zu sein heißt berechtigt, befähigt, bevollmächtigt, bevorzugt, bestellt für diese Aufgabe. Das heißt würdig. Als da keiner gefunden wurde, der würdig ist, das hinzukriegen, da fängt Johannes an zu weinen. Nicht, weil der emotional neben der Spur war, sondern weil diesem Mann in diesem Augenblick in der geistlichen Dimension klar war, wenn es niemanden gibt, der in der Lage ist, diese Weltgeschichte zum Ziel zu führen, dann bleibt sie so, wie sie ist. Und das wäre das Grauen pur. Als wir die großen Ausgrabungen von Ephesus uns angeguckt haben, sind wir nachher ins Museum gegangen. Dort im Museum kann man dann nochmal besondere Exponate sich anschauen. Sie kommen aus dem Staunen gar nicht raus, was sie damals aus Marmor hingekriegt haben. Von den Friesen angefangen über die Persönlichkeiten, die Gesichter, die Hände, die Gestaltungen der Statuen. Faszinierend, da müssen Sie kein Kunstkenner sein, um in ein unglaubliches Staunen hineinzukommen. Und Sie gehen von einem Saal in den anderen und wissen gar nicht, wo Sie zuerst hingucken können. Und dann bog ich so um eine Ecke rum und dachte, was ist das denn? Das sind die ja wohl nicht ganz fertig geworden. Und dann sieht genau so aus. Da hatten die doch in Ephesus eine Statue ausgegraben, die den Titel trägt, der unvollendete Kuros. Ein Kuros ist ein junger Mann, eine junge Manngestalt. Da waren die also wirklich nicht fertig geworden. Das war ein unbehauener Marmorblock. Man konnte grob erkennen, es könnte einmal ein Mensch sein. Mehr war nicht. Und da stand er. Inzwischen seit fast 2000 Jahren. Der Unvollendete. Verstehen Sie, warum Johannes weint? Verstehen Sie das? wenn es niemanden gäbe, der in der Lage wäre, die Siegel dieses Planes Gottes zu brechen, dann stünden Sie und ich und das gesamte Universum auf Ewigkeiten so da. Unvollendet. Keine Chance. Und dann fängt er an zu weinen. Das Wort sagt immer wieder, nicht nur mal ganz kurz, das hat ihn zutiefst erschüttert. Sollte wirklich die Geschichte dieser Welt dem Schicksal der Welt überlassen bleiben? Sollten wir wirklich niemand anders kriegen, als die wir bisher gehabt und erduldet haben? All die Religionsstifter und Führer, Dynastien und Herrscher, Mächtigen und Despoten. Kriegen wir niemand anderen? Weine nicht, sagt der Älteste. Weine nicht. Der kann es nicht mehr aushalten. Weine nicht. Siehe, es hat gesiegt. Der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel David, zu öffnen das Buch und die Siegel. Und jetzt wird mitten auf dem Thron zum ersten Mal in einer ganz wichtigen Terminologie in der Johannes-Offenbarung Jesus eingeführt, mit der entscheidenden Terminologie, er wird beschrieben als das Lamm. Das Lamm. Und das zieht sich durch die ganzen Kapitel der Offenbarung durch, bis auf die letzte Seite, des Lamm. Jetzt ist er da. Der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Der Sieg ist vollbracht. Die einzig würdige Person hat die Würde dadurch erlangt, dass er sein Leben hingegeben hat, aus Liebe zum Vater und aus Liebe zur gesamten Schöpfung, am Kreuz auf Golgatha. Und deswegen ist und bleibt er bis in alle Ewigkeit das Lamm, gekennzeichnet als der Gekreuzigte, aber eben auch als der Auferstandene und der nur an eine einzige Stelle hingehört, nämlich an die Stelle, wo Gott ist, mitten auf dem Thron. Das ganze Geschichtsbuch der Welt, das aus Liebe vom Vater geschrieben wurde, hat der eine genommen und tatsächlich dieses einzigartige Weltgeschichtsbuch berechtigt zu sein, um es zu öffnen und auszuführen. Er ist es. Aber es ist nur in einer Funktion. Nur als Lamm. Nur als Lamm. In den kappadokischen Höhlenkirchen, wo sie in vielen, vielen Kirchen wunderschöne Wandmalereien aus den unterschiedlichsten Jahrhunderten der byzantinischen Zeit bestaunen können. Sie kommen nachher raus aus den Höhlen mit so einer mittleren Genickstarre, nicht wahr, weil sie da unten den Pantokrator oben im Deckengemälde versucht haben zu erkennen. Hat man versucht, natürlich diese Gestalten darzustellen. Man versuchte da Unterschiede zu machen, wer denn Jesus ist. Deswegen musste man ihn kennzeichnen. Man musste ihn figürlich unterscheiden zu den Aposteln und zu den ganzen anderen Heiligen, die teilweise auch noch damit auf den Bildern drauf waren. Und die Apostel und die normalen Heiligen, die bekamen einen normalen Heiligenschein. Ja, also normal, wie man das so kennt, ihren Glorienschein, um sie als besonders zu kennzeichnen. Aber nun musste man ja was einfallen lassen, wie man den Christus nun kennzeichnet. Der konnte ja keinen normalen Heiligenschein haben, der musste ja besonders gekennzeichnet werden. Und so ist er in diesen ganzen Darstellungen ganz einzigartig gekennzeichnet, nämlich dass sein Heiligenschein immer als Kreuz erscheint. Immer als Kreuz. Kommt immer ein Kreuz in diesem Heiligenschein zum Ausdruck. Immer. Wo von vornherein klar ist, nur einer, nur ein einziger, aber der immer, trägt diesen ganz besonderen Heiligenschein des Gekreuzigten. Da wird er dargestellt als der Pantokrator mit der Segenshand und er wird dargestellt mit der Schriftrolle aus Offenbarung 5. Und gleichzeitig hat er den Heiligenschein des Gekreuzigten. Er ist immer, immer, immer der Gekreuzigte. Und als dieser hat er die Welt besiegt. Er hat sie besiegt. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass man das begreift. Jetzt liegt also das gesamte Schicksal der Welt in einer einzigen Hand. Sehen Sie das vor sich? Und er nahm das Buch. Jetzt hat er es. Er nahm das Buch. Herr Hartenstein, der große Ausleger der Offenbarung, hat es einmal ganz schlicht elementar so gesagt. Nun liegt das Schicksal der ganzen Menschheit und ihrer Geschichte. Nun liegt der Weg und die Zukunft seiner Gemeinde in den Händen von Jesus Christus. Er nahm das Buch. Das müssen Sie sehen. Er nahm das Buch. Die gesamte Geschichte der Menschheit. Die gesamte Geschichte der Gemeinde Jesu. Die gesamte Geschichte Ihres und meines persönlichen Lebens ist in einer einzigen Hand. In der Hand von Jesus. Verstehen Sie? Die große Politik mit allen aktuellen Namen, Sie könnten sie jetzt alle aufzählen, ist in einer Hand, in der Hand von Jesus. Die großen Männer der Medienmächtigen dieser Zeit sind alle in einer Hand, in der Hand von Jesus. Das Militärpotenzial und die Energiereserven sind alle in einer Hand, in der Hand von Jesus. Die astronomischen Rahmenbedingungen und der Mikrokosmos der Viren sind alle in einer Hand, in der Hand von Jesus. Und auch das Jugendamt und die Kinderklinik und der Friedhof und der Scheidungsanwalt, alle in einer Hand. Alles in einer einzigen Hand. Die gesamte Geschick der gesamten Welt ist in einer einzigen Hand. Es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Das Buch liegt in seiner Hand. Aber das betrifft auch die Gemeinde Jesu. Die gesamte Gemeinde Jesu ruht in der Hand von Jesus. Das ist besonders für den Teil der Gemeinde Jesu wichtig, der eben noch zu dieser kämpfenden Truppe gehört, der eben noch auf dieser Erde marschiert. Das ist gut, dass Sie das wissen. Unser Geschick liegt nicht in der Hand der Politik. Unser Geschick liegt in der Hand von Jesus Christus, seiner Hand. An einem Morgen standen wir in der Pauluskirche in Konya, das letzte Überbleibsel christlicher Geschichte dieser riesengroßen Stadt. Und dann fragten wir die dort anwesende italienische Nonne, ob sie uns ungefähr sagen könne, von wie vielen Christen sie in dieser Stadt, dieser Millionenstadt wisse. Und dann sagte diese Frau in ihrem gebrochenen Deutsch, die Finger der Hände sind genug, um sie zu zählen. Dann ist es wichtig, dass man weiß, in wessen Hand man ist, Schwestern und Brüder. In wessen Hand man ist mit seinem Leben. Die Finger der Hände sind genug, um sie zu zählen. Mein Leben, Ihr Leben, ruht in der Hand von Christus. Da, wo wir dieses Denken abgegeben haben, an alle möglichen anderen Mächtigkeiten und Autoritäten, die uns aber auch nicht sicherer leben lassen, da holen wir uns das mit Offenbarung 5 wieder zurück. Mein Leben ruht in der Hand von Jesus, ganz allein in der Hand von Jesus. Da ruht Ihr Körper drin und Ihre Seele und Ihr Geist drin. Da ruhen alle Rahmenbedingungen Ihres Lebens drin. Alles ist in dieser einen Hand drin. Und deswegen ist auch der eine hundertprozentig verantwortlich für Ihr Leben und für Ihr Schicksal. Niemand anderem übergebe ich die Verantwortung als meinem Schicksal, als allein dem, der damals die Schriftrolle, in der auch mein Leben eingebunden ist, in seine Hand genommen hat. Wissen Sie noch, wie es in dem Lied heißt, in dir ist Freude? Da heißt, du hast's in Händen. Genau das. Du hast in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Und wer so deswegen diesen Text von Himmelfahrt auf sich wirken lässt, der bekommt neben einer gesunden Ehrfurcht ein zweites Geschenk am Himmelfahrtstag. Nämlich ein neues, großes Vertrauen auf Jesus. Ein neues, großes Vertrauen auf Jesus. Das ist die Autorität, in der unser Leben ruht. Aber jetzt kriegen wir noch einen dritten Satz. Und der dritte Satz, den haben wir so überschrieben, ich sah den, dem man das neue Lied sang. Das kann so eine Überschrift sein für den Grundtenor von Offenbarung 4 und 5. Und der Grundtenor von Offenbarung 4 und 5 ist ja, dass in diesen zwei Kapiteln an 5 Stellen so eine Doxologie, also ein Lobpreis des lebendigen Gottes eingeführt wird. Da singen zuerst diese 4 Wesen, dann singen die 24 Ältesten, dann in Kapitel 5 nochmal die 4 Wesen und die 24 Ältesten. Dann kommt in der nächsten Abteilung die Myriaden von Engeln und zum Schluss nochmal alle Geschöpfe. Also 5-mal ein Lobpreis des lebendigen Gottes. Damit begreift man, was der eigentliche Sinn dieses Textes ist. Der eigentliche Sinn dieses Texts, Offenbarung 4 und 5, ist ein riesengroßer Gottesdienst. Was hier gefeiert wird, ist Gottesdienst pur. Es ist die Erfüllung letztendlich vom Lobgesang aus Psalm 103. Endlich loben alle Geschöpfe diesen lebendigen Gott. Es ist das Ziel von 1. Korinther, 1. Chronik 29, dem Schluss vom Vater unser, dass ihm jetzt Ehre und Preis und Vollmacht tatsächlich gegeben wird. Und sie singen ihm dieses neue Lied. Das neue Lied ist ja dann gesungen, wenn die überragenden Heilstatsachen Gottes vor Augen stehen und angesichts dessen die alten Lieder nicht mehr taugen. Und angesichts dessen, was die erleben, was Gott getan hat und was er tun wird in Jesus, lobt ihn die gesamte Schöpfung. Wunderbar, wie das beschrieben wird. Natürlich wissen wir, dass Sie und ich da auch unseren Platz zukünftig haben werden. Natürlich haben wir da unseren Platz. Wenn da eben nicht nur die vier Weisen und die 24 Ältesten und die Myriaden von Engeln, sondern wenn es da heißt, dass jedes Geschöpf vor dem Thron dieses Gottes steht und ihn anbetet, dann sind Sie und ich auch dabei. Das ist die zukünftige Position von Ihnen und von mir, in dieser unglaublichen Schar von Geschöpfen vor dem lebendigen Gott stehen Sie und ich mit drin. Aber sagen, ja schön. Demnächst, nicht wahr? Demnächst, wunderbar. Nein. Jetzt schon. Nicht nur dem Sinn, wie der Hebräerbrief das sagt, dass Sie und ich mit jedem Gottesdienst, auch mit dieser kleinen Abteilung heute Morgen, eingeklingt sind in den großen Gottesdienst des lebendigen Gottes, sondern Sie sind mit dabei. Wissen Sie, wo Ihr Einstiegstor nach Offenbarung 5 ist, wo Sie plötzlich mit drin sind? Also Symbolsprache von Johannes Offenbarung, die Ältesten und die vier Wesen kommen, diese einzigartigen Repräsentanten vor dem Thron Gottes und neben ihrer Musik etwas bringen. Sie bringen goldene Schalen. Was ist in diesen goldenen Schalen? In den goldenen Schalen ist das Räucherwerk. Und das Räucherwerk, sagte die Offenbarung in wunderbarer Klarheit, das sind die Gebete der Heiligen. Und plötzlich sind sie mit drin. Plötzlich sind sie mit drin. Sie stehen nicht nur zukünftig davor. Sie sind nicht nur in einem geistlichen Vorgang, einem Gottesdienst mit eingeklinkten himmlischen Gottesdienst. Sondern da, wo sie die Hände falten, geht das in die goldenen Schalen des Räucherwerkes des lebendigen Gottes. Vor seinem Thron gegenwärtig. Jetzt, heute. Mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer, das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer, heißt in Psalm 141, Vers 2. Das ist es. Mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer, das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer. Und dann fangen sie an zu beten. Und hier ist Gebet im umfassenden Sinn gemeint, nicht im spezifischen Sinn, im umfassenden Sinn gemeint. Da gehört ihre Anbetung dazu und ihr Lobpreis und der Dank und die Klage und das Leid und die Fürbitte und die Bitte. Da, wo sie die Hände aufheben, das ein Abendopfer ist, ein Gebet sprechen als ihr Räucheropfer. Da steht das vor dem lebendigen Gott nach Offenbarung 5. Und deswegen beten wir miteinander. Weil damit jetzt schon dem Ewigen die Ehre gegeben wird, die ihm gebührt. In der Gebetsgemeinschaft und ihrem schlichten Tischgebet, in ihrer Segnung von Kranken bei irgendeinem Besuch, beim Gebetsgottesdienst auf der La Höhe, in ihrer stillen Zeit und in der Lobpreiszeit und in Liedern, kniend und stehend und sitzend und wie auch immer, mit den Nöten ihres Lebens und den Nöten anderen vor den Ewigen treten. Aber auf jeden Fall beten wir. Wir beten. Weil damit merken wir, wir dienen dem lebendigen Gott und er freut sich an unserem Beten. Wie er den Lobgesang der anderen Geschöpfe entgegennimmt, so auch die Räucheropferschalen, die Gebete der Heiligen. Aber seien Sie mal ehrlich, leben Sie so? Ist das Ihr Verständnis? Ist das nicht manchmal so, dass man so schnell wieder wegrutscht? Und meistens meint man doch, wir kennen es auch, meistens meint man doch, das Problem habe nur ich. Alle anderen haben es schon geschnallt. Nur ich bin wieder mal der letzte Depp. ganz oft so, nicht wahr? Da haben wir so einen Hotelbunker gehabt an einer Stadt, wo wir gleichmäßig auf diese 25 Stockwerke verteilt waren. Und die verschiedenen Schlüsselsysteme sind ja sehr kreativ in Hotels. Da haben wir so eine Chipkarte, wo man so durchziehen konnte an der Tür und dann kam man normalerweise rein. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Die hatten da buchungstechnisch uns nicht für 3 Übernachtungen eingeplant, sondern für 1. Und als wir am 2. Abend dann zurückkamen, gleichmäßig verteilt auf 25 Stockwerke, jeder von uns auf sein Stockwerk ging, Chipkarte gezückt, zack, durch, rot. Kein Zugang. Da denken Sie doch auch, nicht wahr? Mist. Alle anderen schnallen das. Wie man mit dieser blöden Chipkarte ein Hotelzimmer aufkriegt, nur ich wieder nicht. Sie versuchen es nochmal mit Gebet und heftigem Gebet. Sagen, Herr, ich bin müde, ich muss auf Toilette, hilf mir. Sie ziehen es wieder durch, es klappt nicht. Es hilft Ihnen nichts, Sie müssen zu Ihrer Dummheit stehen, nicht wahr? Und marschieren unten zur Rezeption. Und sind überrascht. Die anderen sind schon da. Nicht wahr? Alle haben dasselbe Problem. Schwestern und Brüder, das Problem haben wir alle, dass wir das vergessen. Deswegen lasst uns doch einander Mut machen. Einander Mut machen. Sag, ich weiß, wie es dir geht. Dass du vergessen hast, dass dein Gebet in der Räucheropferschale vor dem Lebendigen gelandet ist. Du hast es wieder vergessen, ich weiß es. Aber ich habe es auch vergessen. Mach dir nichts draus. Aber lasst uns einander daran erinnern, dass das zum Himmelfahrtstag gehört. Dass ich, der ich auf dieser Erde zur Ecclesia Militans, zur kämpfenden Truppe noch gehöre und das unglaubliche Vorrecht habe, in einem sehr schönen Stückchen der Gemeinde Jesu meinen Weg gehen zu können. Dann vom Lebendigen ermutigt zu werden, ihm heute schon meinen Gottesdienst zu bringen. Im Lobpreis, in der Anbetung, im Lob, im Dank, im Leid, der Klage, der Fürbitte, der Bitte. Lasst uns einander erinnern, wenn wir in den Hauskreisen zusammen sind, unser Gebet in die Schalen des Räucheropfers zu legen, wissend, dass unser kleines, armseliges, schlichtes, wiederholendes, dämliches, ach, wie auch immer geartetes Gebet in diesem Augenblick vor dem lebendigen Gott zur Verherrlichung des Ewigen dient. Lasst uns daran erinnern. Und dann bekomme ich am Himmelfahrtstag tatsächlich das Geschenk, dass ich mit diesem Gott dienen kann. Wir denken ja immer, wir müssten uns entschuldigen, wenn wir zu Gott kämen. Und Gott sagt, jetzt kommst du endlich. Damit dienst du mir, wenn du dein Gebet in die goldene Schale des Räuchöpfers hineinlegst, deine Klage, deine Bitte, dein Dank, deine Freude, dein Lobpreis, deine Anbetung. Damit dienst du mir. Gut, dann sollten wir das tun. Wer Offenbarung 4 und 5 am Himmelfahrtstag liest und die Himmelstür aufgeht, der sieht den, der auf dem Thron saß und bekommt große Ehrfurcht. Der sieht den, der das Buch nahm und bekommt Vertrauen in Gott geschenkt. Und der sieht den, dem man das neue Lied sang und fängt an, ihm zu dienen. Also, Ehrfurcht, Vertrauen und Dienst. Mit der Botschaft gehen wir weiter, ihm entgegen. Soweit Sie können, bitte ich Sie zum Gebet aufzustehen. Jesus Christus, du Herr und Gott, du Gekreuzigter, Auferstandener und zum Vater Aufgefahrener und von dort Wiederkommender. Auch wir wollen an diesem Morgen unser Gebet in diese goldenen Schalen der Räucheropfer hineinlegen. Und dir von ganzem Herzen danken. dir danken, dass du es bist, der aus purer Liebe zum Vater und zu uns die Siegel brechen konnte, der würdig gewesen ist, der sein Leben gelassen hat. Wir wollen dir ganz herzlich danken, dass diese Welt, dass diese Liebe die Welt besiegt hat. Und dass wir von dieser durch Liebe besiegten Welt ausgehen dürfen. Und wir danken dir, dass deswegen das Standbein der Geschichte im Himmel ist und von da aus alles regiert und zum guten Ziel geführt wird. Und so sind wir heute Morgen vor dir und wollen gerne ein ehrfürchtiges Leben führen vor dir, unserem Gott. Und wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist uns an diesen schlichten kleinen Satz heute erinnert, wo auch immer wir es nötig haben. Und es saß einer auf dem Thron. Und wir möchten gern ein Leben des Vertrauens führen, dass unser Leben, unser Schicksal, jeder Tag, alle Rahmenbedingungen unserer Existenz von dem einen bestimmt werden, nämlich von Jesus Christus. Danke, dass du auch das Buch unseres privaten Lebens in deinen Händen hast. Niemand wird es daraus herausreißen. Und dann danken wir dir, dass du uns zum Dienst, zum Gottesdienst aufrufst. Und dass wir auch einander ermahnen und erinnern dürfen daran, dass wir jetzt schon in diesen Augenblicken beteiligt sind am Gottesdienst vor deinem Thron. Und so gib uns auch in den kommenden Tagen Augenblicke, Phasen, Gelegenheiten, wie auch immer, allein und mit mehreren, unsere Räucheropfer dir zu bringen. Hab ganz herzlichen Dank, dass du uns den Blick in den Himmel gibst, dass du uns die Tür auftust und dass du uns weiterschickst auf unserem Weg mit Ehrfurcht, mit Vertrauen und mit Dienst. Gelobt sei dein Name. Amen.